Ja, das war jetzt gerade ganz großes Geschlechterkino. Und ich glaube, es passt ganz gut, dass Tanja Langer jetzt hier sitzt, denn sie hat über einen Mann geschrieben, einen weltberühmten Maler, Munch, der sein Leben lang mit den Frauen gehadert hat, sich verliebt hat wie kein Zweiter, sich getrennt hat wie kein Zweiter von den Frauen, inklusive Schusswunden, die da zustande kamen bei der Trennungsaktion. Ein Mann, der vielleicht seine ganze Kunst den Frauen verdankt, oder ist das eine Übertreibung?
Also in gewisser Weise ist es nicht falsch, weil wenn man anfängt bei der Mutter, die er sehr geliebt hat und die zu früh gestorben ist, und seiner Schwester Sophie, die auch zu früh gestorben ist, die er auch sehr geliebt hat, und den Schwestern, die ihn unterstützt haben, haben die Frauen ihn immer wahnsinnig beschäftigt, aber nicht nur.
Wir kennen ja alle eigentlich nur ein einziges Bild von ihm, das ist der berühmte Schrei. Diese Figur, die mit diesem großen, offenen, mit dieser Öffnung, mit dieser Höhle im Gesicht uns anschaut. Das hat er mehrmals gemalt, das war wohl auch, es gehört mit zu den teuersten Bildern der Welt. Wer schreit da warum?
Also diese Geschichte hinter dem Bild ist eigentlich die, dass er als junger Mann mit Freunden unterwegs war. Er war gerade unglücklich verliebt und fühlte sich verlassen und einsam. Und er ging mit diesen Freunden über eine Brücke und die entfernten sich so ein bisschen. Und er hatte so eine Art Panikattacke. Darüber schreibt er in seinem Tagebuch. Und er hatte in dem Moment das Gefühl, dass alles um ihn herum schreit, so wie er sich innerlich fühlte. Und dieses Gefühl kannte er, das hatte er als Kind und als Junge schon des Öfteren gehabt, eben aufgrund dieser schwierigen Situation zu Hause. Und er hat dann eine erste Version gemalt, die noch relativ realistisch ist, wo man noch erkennt, da sind zwei andere Männer, die Figur vorne ist gut zu erkennen. Und er hat das dann immer weiter in so eine Abstraktion getrieben, die uns jetzt eben so bizarr anschaut, aber die eigentlich eine Intensivierung dieser Situation sein sollte. Und auch dieses Licht, das in Norwegen so eine ganz große Rolle spielt, wo tatsächlich manchmal die Menschen aussehen, als wären sie von so einem Halo umgeben.
Tanja Langer, ich habe natürlich versäumt, Sie vorzustellen, bitte um Entschuldigung, hat zuletzt mit einem wunderbaren Buch, autobiografischen Buch, Furore gemacht. Ihre frühe als Studentin, ihre Bekanntschaft, enge, intime Bekanntschaft mit Alfred Herrhausen, dem Deutschbankier, wurde zu einem wunderbaren Buch. Das hieß, sorry, das habe ich vergessen.
Der Tag ist hell, ich schreibe dir.
Der Tag ist hell, ich schreibe dir. Und davor haben Sie sich mit Heinrich von Kleist auseinandergesetzt und mit seinem Selbstmord am Wannsee. Warum jetzt dieser Stoff? Warum haben Sie sich für Edvard Munch, einem expressionistischen Maler, der lebte 1863 bis 1944, auseinandergesetzt? Was hat Sie an diesem Mann so gereizt?
Also ich habe ihn zum ersten Mal eigentlich wahrgenommen, richtig bei einer großen Reise durch Norwegen 2001 mit meiner Familie. Wir hatten das halbe Land durchquert und diese gigantischen Fjorde und Berge und Landschaften aufgenommen. Und als letzter Punkt der Reise stand dann das Museum in Bergen an, die Rasmus-Meyer-Kollektion. Und ich kam in diese Säle mit ganz vielen Munk-Bildern und es war so ein Gefühl wie, mich trifft der Schlag. Also es war alles andere als das, was man von diesen Postkartenmotiven kannte. Es waren Figuren, die sehr einsam waren, farbenprächtig, in immer neuen Konfigurationen. Und ich muss gestehen, dass ich da mich heillos in diesen Maler verliebt habe. Und er taucht schon in einem früheren Roman von mir auf, Kleine Geschichte von der Frau, die nicht treu sein konnte, wo ich dann die Heldin, die ihre 40er-Krise erlebt, vor einem seiner Bilder, wo er die drei Frauen, die junge, die mittlere und die alte, sieht und feststellt, oh scheiße, ich bin in der Mitte und der Tod ist schon ganz nah. Und da hat sich Munk in dieses Buch geschlichen und wollte nicht mehr fort. Und dann habe ich in den Jahren darauf praktisch alle Ausstellungen angeguckt, die ich sehen konnte, und ich merkte immer wieder, ich habe Fragen, ich bin fasziniert, ich möchte da weiter einsteigen. Und so hat sich dann so ein Buch entwickelt.
Welche Bedeutung hat Edvard Munch? Warum ist er ein Revolutionär in der Kunst gewesen? Und was zeichnet ihn aus vor allen anderen Künstlern dieser Zeit?
Ja, das ist jetzt so eine kunsthistorische Frage. Also man kann sagen, er war ein großer Einzelgänger, so wie Gauguin und Van Gogh. Er hat sich dem Expressionismus zwar sehr nahe gefühlt, kam so noch aus der Grenze zum Symbolismus. Also für ihn waren die Auseinandersetzung der Frage, wie kann man innere Räume äußerlich darstellen, wie kann man Gefühle mit der Außenwelt in eine Verbindung bringen, die dann etwas Neues hervorruft. Und er hat, das Interessante an ihm ist eigentlich, dass er sehr alt geworden ist und im Laufe der Jahre immer wieder mit demselben Material, also diese großen Themen, die uns auch sehr zugänglich sind, wie Eifersucht, Einsamkeit, Tod und Liebe, immer neue formale Wege gesucht, die teilweise so zeitgenössisch sind. Also jetzt ist da gerade ein Bild eingeblendet, ein Aktmodell, das er gemalt hat, ich glaube, er war da so 60, die so abstrakt sind, und obwohl sie Figuren darstellen, dass man denken könnte, das sind Bilder von heute. Und sein Einfluss auf die Kunst danach ist sehr groß gewesen, obwohl er in der breiten Öffentlichkeit immer nur so mit wenigen Bildern wie der Madonna und dem Schrei bekannt war.
Es gibt von ihm auch Bilder, wo nur nackte Männer darauf sind. Das hat aber überhaupt nichts mit Homosexualität zu tun, sondern es ist eine Frage der psychischen Entblößung seines eigenen Geschlechts.
Ja, also er hatte, wie wir ja schon festgestellt haben, sich sehr lange mit den Frauen beschäftigt, also sehr viele Akte gemalt, Frauen in verschiedenen Altersstufen. Und er hatte eine Krise eben nach der Trennung von dieser Tulla. Das war seine große Liebe und Leidenschaft, eine starke Hassliebe, die auch recht böse ausging. Und als er versucht hat, das zu verarbeiten, hat er plötzlich gemerkt, dass er gar nicht weiß, was er als Mann ist. Hat sich gefragt, was ist denn eigentlich dieser Mann, der ich bin, und er lebte zu der Zeit in Warnemünde am Strand, am Meer, und hat angefangen, jungen Männer, Knaben, mittelalte Männer und Greise zu zeichnen. Und aus dieser Epoche sind diese starken Akte, die er von Männern gemacht hat. Und die waren ein Riesenskandal.
Ja, warum waren die damals ein Skandal?
Also die ersten
nackte Männer waren
nackte
ein größerer
Männer,
Skandal als nackte Frauen.
Also nackte Frauen, wie er sie gemacht hat, waren auch schon ein Skandal, weil zum Beispiel bei der Madonna greift er ja ein religiöses Motiv auf. Mhm. Aber um den Rahmen herum malt er lauter kleine Spermien oder Embryonen. Und die Leute waren wirklich schier entsetzt, dass er das rausnimmt aus diesem religiösen Kontext. Und bei den Männern war es so ähnlich. Also es gab natürlich nackte Männer, auch von Hodler zum Beispiel. Und Cézanne hatte Badende gemacht. Aber die waren immer noch eingebettet in einen anderen Kontext. Und hier kamen diese Männer so ungeschönt und pur und auch noch riesengroß auf den Betrachter zu, also sozusagen ohne eine Allegorie zu transportieren. Mhm. Und das hat damals das Schamempfinden berührt. Also die Männer haben den Frauen die Augen zugehalten in den Ausstellungen.
Warum ist aus diesem Stoff ein Roman geworden? Eine Biografie, ein Sachbuch hätte ja all das auch transportieren können, was wir jetzt besprechen.
Ja, ich kann halt keine Biografie. Also, das, was mich interessiert, ist immer so eigentlich die innere Geschichte. Und als ich überlegt habe, etwas über ihn zu schreiben, da gab es so bestimmte Momente in seinem Leben, ich wollte über Bilder schreiben und eigentlich Türen öffnen, wie man diese Bilder angucken kann. Und natürlich kann man dann biografisches Material dazu ein bisschen benutzen und verwenden. Und mich hätte das überhaupt nicht interessiert, jetzt von A bis Z, von der Wiege bis zum Tod, das so durchzuerzählen, sondern mir ging es darum, Themen aufzugreifen. Er hat ja bestimmte Motive variiert und zu gucken, warum macht er das? Was macht er da? Also er hat sich ja mit der Erinnerung und dem Gedächtnis unglaublich viel beschäftigt. Und dann habe ich mal geschaut, was heißt es eigentlich, dass er bestimmte Motive in verschiedenen Jahrzehnten wieder aufnimmt? Warum? Wie? Was will er damit? Was sucht er? Mhm. Und das hat mich dann sehr in den Bann gezogen. Und auch zu gucken, in welchen Situationen sind Bilder entstanden und wie kann man überhaupt Erfahrung heranziehen, um zu begreifen, wie kommt eigentlich die Kunst in die Kunst? Also wie verwandelt jemand in etwas, was er erfahren hat, in etwas so Eigenständiges wie ein Bild oder Töne oder, ja.
Oder ein Buch.
Ein Buch.
Da sind Sie mundlich sehr nah, etwas ausdrücken zu können. Ich lese mal einen Satz vor. Was bleibt in der Kunst, ist das von uns nicht Gelebte. Das steckt in den Bildern, der Musik, der Literatur.
Naja, das sagt ja jetzt nicht der Munk selber, sondern das sagt der Max Linde, ein Mäzen, den er hatte und der ihn sehr bewundert hat, der aber zum Beispiel sehr empört war, als der Munk sein Porträt gemacht hat und ihn in seiner verletzlichen und auch versteckten Homosexualität getroffen hat. Ich glaube, der Munk selber, der hätte gesagt, er versucht, das, was er erlebt hat, zu malen, damit es anderen hilft, sich mit ihren Gefühlen auseinanderzusetzen. Mhm. Er hat das wirklich geglaubt. Also er hat gedacht, wenn er die Dinge verarbeitet, dann kann ein anderer in einen Dialog damit treten. Und ich habe das einfach mal ernst genommen und geguckt, geht das? Was meint er damit? Wie kommt das? Und ich glaube, dass dieser Prozess so faszinierend ist. Also ein kleines Beispiel, er ist ja in der einen Situation, ist, er hat furchtbar viel getrunken, er hatte Paranoia, er sah überall diese Tullalarsen und Männer, mit denen sie womöglich was gehabt hat. Mhm. Er bricht zusammen, er weist sich selbst in die Nervenklinik in Kopenhagen ein, bleibt da ein halbes Jahr. Und obwohl es ihm da wirklich mehr als dreckig ging, beobachtet er sich selbst dabei, zeichnet und legt Zeugnis ab von diesem Zustand. Mhm. Und diese Spanne, also wo hat der Mann diese Kraft her, das zu machen, das hat mich irgendwie interessiert. Mhm. Und was kommt dabei raus? Was entsteht da?
Mit diesem Mäzen Linde, einem Arzt, der ging mit Munch ins Bordell und guckte zu, wie der Edvard Munch ist da mit den jungen Prostituierten trieb. Das ist ja auch eine ganz merkwürdige Geschichte.
Naja, es ist so, also vielleicht war das ja üblicher, als man denkt. Es war natürlich geheim und Munk hat sich sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie ein Mann auch in der Liebe sich selbst zuschaut, aber eben auch sich mit einem anderen identifiziert, weil er ganz oft in so Dreiecken war der Eifersucht. Mhm. Und es ist so, dass es da einen ganz klitzekleinen Hinweis von ihm gibt und auch Gemälde gibt aus dieser Zeit, wo so etwas in der Darstellung mitschwingt. Ich war nicht persönlich dabei, als die Situation entstanden ist, aber ich habe sie sozusagen aus den Bildern heraus entwickelt als eine Möglichkeit. Mhm.
Nun kann man ja auch ganz einfach sagen, der Mann hatte vielleicht einen zu starken Sexualtrieb. Es gibt ja auch die Sachen mit den Modellen in seinem Atelier. Da ist es ja oft nicht so einfach beim Modellstehen und Modellzeichnen geblieben, sondern es wurde dann implizit.
Naja, das weiß man auch nicht so genau. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass also der Sexualtrieb war ihm eigentlich suspekt.
Ja.
Er hatte einen starken, er war aber vor allem jemand, der nicht trennen konnte, was er also viele Männer dann als ungewöhnlich bezeichnen, aber er konnte nicht trennen zwischen reinem Sex und der Leidenschaft und der Liebe. Und das war auch der Gefühlsraum, der ihn so verrückt gemacht hat. Mhm. Und in der Auseinandersetzung mit den Modellen war er schon älter und hat auch versucht, den Frauen nicht mehr zu nahe zu kommen, damit nicht wieder so ein Unheil mit ihm geschieht und er auch in so eine Abhängigkeit kommt. Und er hat dann eigentlich sehr zart auch Facetten von den Frauen einzufangen gesucht, die er nur deshalb sehen konnte, weil er sie dann eben nicht mehr in diesem sexuellen Durcheinander erlebt hat, sondern als eigenständige Wesen. Und da sind auch sehr wunderbare Akte entstanden und sehr eigene, wie soll ich sagen, sehr zarte und auch sehr intensive und leidenschaftliche Bilder.
Er hatte noch ganz am Schluss, da war er weit über 70, eine mit 20-jährige Hilde als Begleiterin, als Freundin, als Partnerin. Was mochten die Frauen an so einem alten Mann? War das der Ruhm, den er hatte als Maler? War es die Kunst oder was war?
Ich könnte natürlich jetzt sagen, wir können ja mal Herrn Walser fragen, aber also der war tatsächlich schon fast 80, ja. Munk. Die letzten Bilder also tauchen auf, wo er ein junges Mädchen, eine junge Frau, eine junge Studentin ein paar Mal dargestellt hat. Man weiß über die beiden sehr wenig. Es gibt aber 2, 3 Briefe von dieser Hilde. Und ich wollte ihm in meinem Roman einfach nochmal eine positive Erfahrung schenken. Und deshalb habe ich das wie so eine kleine, zarte Liebesgeschichte.
Also die Hilde ist eine Erfindung von Ihnen?
Nein, es gab eine Hilde, aber die Art des Umgangs miteinander. Ja. Ich habe das natürlich aus den Bildern bezogen. Ich habe lange die Bilder angeschaut und geguckt, was spielt sich da eventuell ab. Aber ich habe das dann ein bisschen auch erfunden.
Sie haben versucht, wenn ich das richtig sehe, diese Expression, dieses Aufwühlende, dieses Temperament in die Sprache zu übersetzen, dafür eine adäquate Sprache zu finden. Deswegen liest sich der Text auch sehr aufgewühlt und sehr expressionistisch in Anführungszeichen.
Naja, also zum einen ist es der erste Teil des Romans, weil der in Warnemünde spielt, wo er kurz vor diesem Nervenzusammenbruch steht oder eigentlich schon mittendrin ist. Der Teil in der Nervenklinik, der ist sehr viel ironischer und distanzierter, auch ein bisschen witzig, wenn er dann mit Dr. Jakobson da seine Talking Cure macht. Und weil ich gesehen habe, dass er selbst darum gekämpft hat, zu sich auf Distanz zu gehen. Es gibt auch eine ganz rührende Komik mit den Krankenschwestern, die ihn betreuen. Denn er war also, was man aus Briefen über ihn weiß, er hatte auch einen großen Charme und auch einen großen Witz. Er galt ja so als Stinkstiefel, auch sehr launisch und herrisch. Aber er hatte eben auch diesen Charme und so einen fast kindlichen Humor. Und der dritte Teil, der spielt anderthalb Jahre vor seinem Tod. Da ist dann so, sagen wir mal, diese Milde des Alters, eine sehr zarte Stimmung. Also ich habe schon versucht, mit der Sprache da unterschiedliche Räume zu öffnen, verschiedene Atmosphären. Und vor allem wollte ich das Buch auch schreiben, wie so ein, also als wären so Bilder einer Ausstellung, durch die man wandert, wo man zwar so einen Faden findet, den man aber auch verlassen kann und auch im Wechsel zwischen diesen Räumen sich bewegen kann.
Sie schreiben ja nicht nur, sondern Sie sind auch auf der Bühne als Regisseurin tätig gewesen und Sie fotografieren. Also Sie sind der Kunst relativ nah. Was haben Sie von Munch gelernt, in gewisser Weise, was die künstlerische, die andere Kunst angeht, die bildende Kunst?
Oh, viel. Also ich habe ja auch versucht, die von den Bildern her zu schreiben, also auch zu sehen, wo kann ich in der Sprache, wie kann ich überhaupt eine Sprache dafür finden, Bilder zu beschreiben, sodass sie lebendig werden, dass man sie sich vorstellen kann, was ist der Unterschied zwischen der Malerei und der Grafik. Und ich habe sehr viel von ihm gelernt über die Art, wie man mit Räumen umgeht, wie man mit Farben verschiedene Atmosphären herstellt, wie man ein Motiv abstrakter gestalten kann. Also das ist eine so unerhört breite Palette, das kann ich jetzt gar nicht so kurz sagen. Aber zum Beispiel, er hat bestimmte Gesten. Also es gibt diesen Schrei, es gibt die Frauen, die die Arme hinter den Schultern, hinter dem Kopf hinbiegen, es gibt diese geneigte Haltung beim Akt. Und dann stellt er zum Beispiel diesen Akt in Räume, die manchmal gestaucht sind, manchmal öffnen sich die Räume, manchmal sieht man die Räume dahinter. Er benutzt verschiedene Stimmungen über die Farben und die Art der Malerei und da erfährt man so viel über die Bandbreite der Darstellung und das hat mich auch völlig fasziniert und begeistert.
Ich male nicht, was ich sehe, sagt er in Ihrem Buch. Ich male, was ich sah. Wie ist das zu verstehen?
Also das ist tatsächlich etwas, was er in seinen Tagebüchern so beschrieben hat. Er war tatsächlich jemand, das ist natürlich dem Literarischen sehr nah, jemand, der ältere Erfahrungen wieder und wieder wiedergekäut hat. Und deshalb also oftmals in den Dingen, die er jetzt gesehen hat, Erinnerungen verarbeitet hat, Erlebnisse. Er hat sogar gesagt, er sucht eigentlich immer diesen ersten Eindruck, den er hatte, zum Beispiel als die Schwester mit 14 Jahren gestorben ist, als er die Mutter als Kind verloren hat, diesen Eindruck, den er damals von der Welt hatte, wie er die Farben sah, was er gehört hat, wie die Gesichter ihm erschienen. Und er versucht, das Zeit seines Lebens wiederzufinden. Also besonders Eindrücke, die eben so heftig waren und die in ihm, und er sagt immer, er sucht im Bild die Vibration herzustellen, die dieser Augenblick für ihn hatte. Und da geht er sehr weit, er kratzt die Leinwand ab, er macht mehrere Schichten drauf, er hängt die Bilder in die Apfelbäume, damit die Natur auch noch mitmalt. Also er ist unglaublich experimentell.
Tulla Larsen, wir haben jetzt schon ein paar Mal davon von ihr gesprochen. Tulla war sicher die Frau seines Lebens, wenn auch nur eines Lebensabschnitts, aber doch der intensivste Lebensabschnitt, zumindest in dem Buch. Und bei der Trennung ist es dann passiert, es wurde geschossen. Wie kam das zustande?
Naja, das war, also, das ist eine irre Anekdote, weil es war so, dass die beiden in so einer ein bisschen schwierigen Trennungsphase waren und er wurde dann von Freunden nach Åsgårdstrand gerufen, dass mit der Tulla irgendwas wäre und er sollte ganz schnell kommen und es war nicht klar, hat sie sich umgebracht, ist sie schwer krank, jedenfalls kommt er dorthin, sie liegt auf dem Bett. Er stürzt zu ihr ganz besorgt, was mit ihr ist. Sie schießt hoch, lacht sich kaputt und dann ist plötzlich so ein Revolver im Spiel. Und man weiß nicht...
Was heißt plötzlich ein Revolver im Spiel? Wo kommt der denn her?
Hat sie damit ihm gedroht, sich umzubringen? Man weiß es nicht. Lag der? Es gibt auch Versionen, die sagen, der lag auf dem Tisch, weil die Freunde ihn irgendwie mitgebracht haben. Also jedenfalls war es so, dass die beiden in ein Gerangel gerieten. Und nicht klar war, hatte er ihn in der Hand oder sie, aber das Ergebnis war, dass sein Mittelfinger abgeschossen wurde. Und deshalb hat der arme Mann natürlich nicht nur immer an Tulla denken müssen, sondern jedes Mal, wenn er den Finger, mit der er die Palette gehalten hat, sah, wurde er auch mit seinem Körper an sie erinnert.
Es gibt da ein Gemälde, das heißt auch sogar Eifersucht, also die Eifersucht war eines der großen Themen, ein geradezu allegorisches Bild über die Eifersucht. Er hat die Eifersucht dargestellt wie eine... wie eine Figur aus der Antike in so einem Barockgemälde.
Ja, nur dass die Frau ein rotes Negligé hat, was ja in der Antike nicht so, nicht so der Fall war. Er hat das immer wieder dargestellt und auch vor allem immer in diesen Konstellationen. Also der Mann, der zuschaut, der Mann, der außen ist, oft guckt der Mann den Zuschauer an. Also er hat das immer wieder ausgelotet, diese Gefühlslage. Vor allem, ich glaube, das Interessante an ihm ist, es ist eine Eifersucht, die über das Sexuelle eigentlich hinausgeht und zurückführt in so ein kindliches Gefühl der Ausgeschlossenheit, des Verlassenseins. Und da ist er sehr weit eigentlich gegangen in der Erkenntnis, zu sagen, da wird jemand auch zum Kind in der Liebe und hat deshalb auch diese extremen Ängste. Und deshalb waren seine Bilder auch zunächst mit so einem Befremden aufgenommen worden, obwohl es ja die große Zeit, also die Jahrhundertwende der Psychoanalyse war, der Untersuchung der Gefühle, man denke an Strindberg oder Ibsen, seine Zeitgenossen. Aber die Art, wie er das gemacht hat, hatte so etwas Nacktes.
Wie frei haben Sie sich gefühlt, wenn Sie Dialoge schrieben? Also klar, man kann seine Briefe und Zeugnisse lesen, aber... eigentlich mussten Sie ja was dazu erfinden, mussten sich in ihn hineinversetzen, ihn zu einer Romanfigur machen.
Also als ich angefangen habe, das zu erfinden, habe ich dann immer wieder mal von ihm Tagebücher gelesen und ich fand, dass die Art, wie er schreibt, so, es war so ein bestimmter Ton von einer, ich würde mal sagen, reflektierten Naivität, sehr farbenreich, sehr intensiv, so dass ich das Gefühl hatte, ach, ich komme dem schon irgendwie recht nah. Ich fühlte mich eigentlich so bestätigt. Und dann fühlte ich mich auch sehr frei, Dinge zu erfinden. Aber ich muss immer wieder sagen, ich bin wirklich von den Bildern ausgegangen. Ich bin die letzten 10 Jahre in sehr viele Ausstellungen von ihm gegangen. Und ich habe dann manchmal kleine Zeichnungen gefunden, zu denen man gar nicht viel weiß. Also wie eine Patientin in der Klinik, die er nackt gemalt hat. Ja, wie kommt er dazu? Was für eine Situation war das? Und dann habe ich angefangen, das zu erfinden. Ja.
Was war das für eine Situation? Wie kam er dazu?
Naja, also in meinem Roman ist es so, dass er brauchte ein Aktmodell und die Krankenschwestern durften ihm zwar Modell sitzen und er durfte auch in den Zoo gehen, Tiere zeichnen, aber er hatte niemanden, der ihm nackt stand. Und deshalb hat er dann eine schizophrene Patientin gebeten, das für ihn zu machen.
Das was ist das, was bleibt von diesem Munch? Wenn man die Ausstellungen gesehen hat, wenn man sich stark mit ihm beschäftigt hat, was ist sozusagen der Gedanke, der Ihnen zuerst kommt, was fasziniert Sie an diesem Mann?
Also es ist zunächst mal wirklich die Malerei. Es ist einfach so eine grandiose, vielfältige Malerei, die, also ob er Landschaften darstellt, ob er Menschen darstellt, da gibt es immer Momente, die so überraschend und schön sind. Also ich finde auch, dass es viele Bilder von ihm gibt, die in dieser Mischung zwischen eigentlich Schmerzlichem und Schönem oszillieren und die Landschaften in so einer ganz starken Intensität kippen zwischen einem Gefühlsausdruck und einer völligen Eigenständigkeit in der Malerei hinter. Also es ist wirklich die Malerei, die mich sehr anzieht und die mich bestimmt auch weiter beschäftigen will. Was ich als Maler, also als Existenz, also Edvard Munch, für mich so empfinde, ist, es ist jemand, der viele Dinge sehr ernst genommen hat, sich selbst immer wieder ausgesetzt hat ohne Angst und der versucht hat, eigentlich so den Menschen in seiner ganzen Bandbreite an Gefühlen zu erfassen. Also dadurch entsteht ja auch eine ungeheure Fülle an Leben, an Lebendigkeit. Und das ist etwas, was mich doch sehr an ihm anzieht.
Tanja Langer, vielen Dank. Ein sehr empfehlenswertes, ganz ungewöhnliches Buch. Eine Annäherung an einen Maler, den jeder kennt, aber von dem man wenig weiß. Empfehlenswert. Danke sehr.
Danke auch. Danke.